der Pushfire-Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Pushfire-Podcast. Leider ja in den letzten Monaten ein bisschen ruhiger geworden. Das vierte Quartal und der Jahresauftakt haben den Tribut gezollt, den zeitlichen. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt wieder am Start sind mit einem wunderbaren Gast rund um das Thema E-Sport. Und ich darf hier herzlich begrüßen Alexander Albrecht. Grüß dich.
Hallo Guido, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Und an der Stelle vielleicht vorweg schon mal Props und Credits an Ibu von CK Media für den Connect, der uns zusammengebracht hat mit einem großartigen Thema. Denn du machst oder betreibst und hast gegründet unter anderem die Uniliga. Aber bevor du das gemacht hast, rund um den E-Sports, hast du auch eine ordentliche E-Sports-Vita mitgebracht. Vielleicht magst du mal so ein bisschen was erzählen, wie du so in diesen Bereich reingekommen bist und welche Stationen du bisher in deinem Leben hattest.
Ja, das ist immer witzig, da selber auch drüber nachzudenken, weil man im Prinzip dem Wachstum und all den Themen so beschäftigt ist, die so jeden Tag reinflattern, und trotzdem ist es immer ganz schön zu sinnieren. Ich habe angefangen eigentlich als Spieler, da war ich so 14, 15, 16 und habe schnell gemerkt, auch dank dem ISDN, das dann damals so kam, da gibt es noch so eine Welt, in der man sich verknüpfen kann mit Gleichgesinnten. Auf einmal kommen Online-Spiele und wir haben ganz schnell festgestellt, dass sich da auch was bauen lässt, eine Community, eine Struktur, und da war auch schon ganz viel da für die Verhältnisse, die wir damals hatten. Und dann habe ich ein Team kennengelernt, das dann Turtle Entertainment geworden ist, die dann namentlich das Produkt ESPL ins Leben gerufen haben.
Der Long time ago.
ESL sozusagen. Und genau, wir haben uns die Mission im Prinzip ausgerufen, dass wir die Welt erobern möchten und globale E-Sport-Strukturen schaffen möchten. Klar, das hat erstmal in Deutschland angefangen. Wir haben Ligen gebaut, wir haben Turniere gemacht, wir haben das Ganze versucht, auch auf Events mit zu organisieren und zu schauen, ob da jemand kommt. Und als jemand kam, haben wir auch noch geschaut, bezahlt er auch dafür? Also ganz viel Try and Error, und das habe ich 14 Jahre gemacht mit der ESL zusammen in verschiedenen Formen, Farben und Faktoren, wie das im Verlauf eines Startups so immer der Fall ist, mit vielen spannenden Menschen, die einem da so begegnen. Und da muss ich sagen, dass ist eine Zeit, die einmalig gewesen sein muss, so eine Industrie aus der Taufe zu heben, aber vor allen Dingen mit so vielen Menschen in Verbindung zu kommen, die alle da sind, weil sie getrieben sind, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Da war ja gar nicht klar, hat das einen kommerziellen Faktor, ist damit Geld zu verdienen, sondern es war vor allen Dingen die Passion, die Liebe zum Spielen und zum Miteinander bauen. Und sehr, sehr viel Jugend forscht auch. Und eine sehr prägende Zeit, glaube ich, für ganz viele Menschen. Und wenn man sich anschaut, wer daraus hervorgegangen ist und welche Projekte daraus hervorgegangen sind in der Zwischenzeit, dann sieht man, dass da echt ein sehr spannender Schmelztiegel eigentlich entstanden ist. Genau, und im Anschluss habe ich dann zwei Firmen gegründet. Zum einen die Build a Rocket, die sich als Agentur vor allen Dingen auf die Beratung und die Aktivierung von non-endemischen Brands im E-Sports fokussiert. Und zum anderen die Uniliga, die so ein bisschen mein Community- und Grassroot-Herz auch befriedigt und wo wir versuchen, einfach auch dem nationalen E-Sports ein Gesicht zu geben.
Ja, total. Bei der ESL muss man vielleicht auch mal dazu sagen, du hast es als Try-and-Error-Phase natürlich 14 Jahre plus beschrieben. Heute ein Unicorn-Company, die ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit für 1 Milliarde Euro verkauft wurde. Also alles andere als nur ein Startup, sondern global, ich glaube, die größte Institution rund um das Thema professionelles Gaming, professionellen E-Sport als Ligastruktur und als Veranstaltungsbereich. Für dich selber, war das bei dir auch so ein reines Passionsthema oder war das schon ein geplanter Business Case bei dir im Kopf oder hat sich das einfach ergeben?
Ich glaube, E-Sports an sich, wir hatten immer eine Idee im Kopf, was wir machen wollten, vor allen Dingen inhaltlich getrieben. Und gleichzeitig versucht man natürlich auch als Company, die ja dann zwischenzeitlich auch einige Angestellte hatte, okay, wie schaffen wir das Ganze kommerziell auf solide Beine zu stellen? Das war ja in einer Zeit, in der es viele E-Commerce und viele Monetarisierungsmodelle noch gar nicht gegeben hat. Und das war insofern super spannend, da in dieser Entwicklung dabei zu sein und das auch zu sehen. manche Dinge sind heute ganz selbstverständlich. Übertragungen auf Twitch, da mussten wir uns damals überlegen, wie bekommen wir eigentlich unseren Content ins Internet? Mhm. Das war total schwierig. Insofern glaube ich, es ist immer eine Mischung, wie immer im Leben, aus das Herz am rechten Fleck, richtiger Zeit, richtiger Ort, ein bisschen Glück, aber auch ganz viel Innovationskraft und Entrepreneurship, um Lösungen zu bauen. Insofern, da war ein Plan dahinter. Konnte man das so vorhersehen, was da jetzt genau passiert? Nee, auf keinen Fall.
Aber trotzdem ist dabei ja zumindest eine Sache schon mal, um die hervorzuheben, daraus entstanden, nämlich die Uniliga. Das ist eben als dein Herzensprojekt beschrieben. Vielleicht beschreib doch mal für die Zuhörer, was ist das genau? Wie funktioniert der Ablauf? Wie ist so das Daily Business dabei? Welche Protagonisten sind damit involviert, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt?
Genau, ich habe zwei Herzensprojekte und da habe ich sehr, sehr viel Glück, dass ich mit Build a Rocket und der Uniliga im Prinzip beide Seiten meines Herzens bespielen kann. Die Uniliga wurde von Martin Hoffmann, Fabian Fromm und von mir mit ins Leben gerufen, um im Prinzip einer Entwicklung gerecht zu werden, die wir gesehen haben, während die ESL zu so einem Global Player geworden ist. Mhm. Wir haben ja die Anfänge in Deutschland gehabt. Das bedeutet, wir hatten wirklich sehr, sehr, sehr starke deutsche Strukturen, die stärksten nationalen Strukturen in der Welt, würde ich mal behaupten, eine Zeit lang. Aber als sich das Geschäftsmodell dann mehr auf die globale Bühne verlegt hat, sind die nationalen Strukturen natürlich ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Und das ist eine Lücke, die wir gesehen haben, wo wir gesagt haben, das darf eigentlich nicht so sein. Wir müssen immer noch einen klaren Karrierepfad haben. Wie komme ich eigentlich in so ein Profi-Team? Wie werde ich eigentlich Profispieler? Und wir haben die Universitäten und Studierende dafür identifiziert, weil die genau in dem richtigen Alter sind, diese Entscheidung treffen zu müssen, sich auszuprobieren, infrastrukturell aber auch so gut angebunden sind, dass sie im Prinzip Freiräume haben, auch zeitlicher Natur, aber auch Hardware, die ist ja teilweise auch immer noch ein Problem. Und deshalb war das ein bisschen unser Anknüpfungspunkt zu sagen, nationale Strukturen, ja, auf Studierende bezogen, auf jeden Fall. Und dort zu helfen, Teams ins Leben zu rufen und einen Wettbewerb zu kreieren, der spannend anzuschauen ist, aber da vor allen Dingen eine Plattform bietet, um rauszufinden, was man im E-Sports denn so möchte. Und wir haben inzwischen über 200 Universitäten oder Studierende von 200 Universitäten, die bei uns partizipieren. Mhm. Wir haben so die 9 größten Spiele, die man sich so im E-Sports vorstellen kann, von League of Legends, aber auch hin zu einem Counter-Strike bis zu einem Schach. Also das ist relativ breit gefächert, um einfach auch dem Interesse unserer Spieler auch ein bisschen gerecht zu werden. Die Uni-Liga beschäftigt derzeit 15 Menschen, die sich dem ganzen Thema widmen und wie gesagt auch ein Produkt bauen, das interessant ist und hoffentlich auch weiter in dem Bereich wächst. Mhm.
Jetzt hast du eben schon gesagt, 200 Universitäten nehmen schon teil, beziehungsweise Studierende dieser Universitäten. Sind die Universitäten für euch auch eine Form von Gatekeeper, beziehungsweise anders gefragt, wie aktiviert man die? Weil ich könnte mir schon vorstellen, gerade in unserem nationalen Bildungssystem könnte es dazu führen, dass der eine oder andere Rückfragen hat, was da überhaupt mit diesem E-Sport, was es damit auf sich hat.
Nein, total. Also wir sehen das auch als Teil der Aufklärung und Teil auch so eines gesellschaftlichen Dialogs. Also es ist ja nach wie vor nicht so, als würde man nur Jubelstürme auslösen mit dem Thema, weil teilweise noch Verständnislücken da sind. Wenn wir uns den Support anschauen, dann ist das relativ breit gefächert. Also wir haben Universitäten, die sich voll hinter das Thema und die Universitätsgruppierungen stellen und sagen, wir supporten das. Wir sehen das auch als Wettbewerbsvorteil und möchten damit auch neue Studierende irgendwie für uns interessant machen. Wir haben aber auch sicherlich Universitäten, die sagen, wir sehen das, wir wissen, dass es existiert, aber wir stehen dem neutral gegenüber. Und einen kleinen Teil von Universitäten, die das durchaus auch noch sehr kritisch sehen und durchaus noch einen größeren Gesprächsbedarf haben. Also das ist genau wie die in der Gesellschaft, auch dort an Universitäten breit gefächert. Trotzdem kann man ja nicht dran vorbei, dass wir über eine Generation reden, die ganz natürlich mit E-Sports und Gaming aufgewachsen ist, die dort Freundeskreise und auch soziale Verknüpfungen hat, aber ganz klar auch den sportlichen und den Wettbewerbsanteil, den E-Sports ja auch bietet und das einfach eine klare Alternative ist zum sonstigen Hochschulsport.
Mhm. Ich habe gesehen, ihr habt auch Partner aus der Industrie, die das Ganze als Sponsoren begleiten in der Kommunikation. Wie werden diese Partner bei euch mit integriert?
Genau, also wir haben das Glück, dass wir starke Partner gewinnen konnten, früh schon, die mit uns jetzt seit einigen Jahren auf dem Thema arbeiten, unter anderem die Techniker Krankenkasse, die ja als großer Sponsor des Hochschulsports auch bekannt ist, weit über E-Sports hinaus. Und wir versuchen immer, ich glaube, das ist ja immer, sag ich mal, der Wunsch eines jeden Partners, einfach eine authentische Integration hinzubekommen, wo wir wirklich auch Mehrwert stiften können. Das sieht dann in Form der TK zum Beispiel so aus, dass man sagt, okay, wie sieht eigentlich Aufklärung, auch gesundheitliche Aufklärung aus? Wir wollen ja eben nicht, dass Leute nur 8 Stunden am Rechner hocken, ob das jetzt Arbeiten oder Spielen ist, sondern es geht ja auch darum, in einer digitalen Welt, und das kennen ja auch viele aus dem Homeoffice, wie schaffe ich eigentlich auch so eine körperliche Resilienz? Wie schaffe ich auch psychologisch irgendwie abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen und einfach einen positiven Umgang in diesem digitalen Zeitalter mit diesen Medien zu entwickeln. Das ist eine ganz klare Aufgabe auch der Krankenkassen. Und da entwickeln wir Geschichten, da entwickeln wir vor allen Dingen Aufklärung. Und ich würde sagen, das kommt gut an. Und auch auf den Events, die wir veranstalten, bekommen die Spieler natürlich auch obligatorisch einen Obstkorb oder eine Obsttasche übergeben, damit da sozusagen die Ernährung sich entsprechend mitgeschaltet.
Ja, sehr gut. Ich meine, das Vorurteil des übergewichtigen und unsportlichen Gamers ist ja zum Glück inzwischen weitestgehend ad acta gelegt worden. Dennoch muss man natürlich immer was dafür tun und gerade, ich sag mal, auch auf höherem Niveau mit Ambitionen und oder sogar Profibereich funktioniert das halt gar nicht, dass man den ganzen Tag nur Chips und Coca-Cola in sich rein kippt, dann würde man entsprechende Probleme kriegen in der Konzentration. Aber du sprichst gerade vom Marketing rund um Dienstleistungen, vielleicht auch vom Produktmarketing eurer Partner. Wenn ich natürlich jetzt höre, wir sprechen von einer Zielgruppe, die klar umrissen ist mit den Studenten und gleichzeitig, das ist ja unumgänglich das Thema, zeichnet sich ja auch ein stärker werdender Fachkräftemangel in Deutschland ab. Ist das nicht auch ein spannendes Recruiting-Thema für euch oder nutzt ihr das dafür auch schon?
Nein, absolut. Also ich glaube, zwei Themen. Das eine ist, wir als E-Sports-Company oder als E-Sports-Industrie können uns wirklich nicht beklagen beim Fachkräftemangel. Also wir haben einfach ein bisschen das Glück, dass wir ein sehr großes Passionsthema mit einem sehr spannenden Wachstumsfeld verknüpfen. Und das ist das Feedback, das ich bekomme auch von Kollegen und Kolleginnen im Markt, die nach Nachwuchs suchen. Da sind Bewerbungen eigentlich da. Und das zeigt natürlich, dass man auch interessant sein muss als Arbeitgeber und das heißt auch Themen und Projekte zu besetzen. Deshalb kann ich das auch nur empfehlen, als Company sich in den E-Sports zu begeben, sich da ein bisschen den Stallgeruch auch zu holen und sicherlich auch Projekte und Chancen zu identifizieren, die man dann wiederum dem Markt auch anbieten kann, dem Arbeitsmarkt. Die Thematik Employer Branding ganz aktiv ist sicherlich auch eine, die wahrgenommen wird und die unsere Partner auch aktiv mit betreiben, wo es zum einen darum geht, sich ein bisschen auch in diesem Umfeld auch diesen Anstrich zu geben. Aber das Ganze muss natürlich authentisch passieren und das bedeutet, dass man auch Mitarbeitende sucht, vielleicht auf einer Praktikantenebene, um erstmal diesen ersten Schritt in die Company reinzubekommen. Und damit auch so gemeinsame Erfahrungen auch zu sammeln. Insofern, das wird konkret gesucht, genutzt, auch weit über Build Record und die Uniliga hinaus. Und ich glaube, das ist auch einer der low-hanging fruits, die man als Company machen kann, um den Talent-Funnel ein bisschen zu erweitern. Mhm.
Du hast eben eingangs bei den Vorstellungen der beiden Bereiche von dir mit Build a Rocket und Uniliga, die ja an dieser Stelle zweifellos miteinander verknüpft sind und sich überschneiden, ja auch von Non-Endemics gesprochen. Also Endemics sind im Prinzip die Hardware-Hersteller, die essentiell benötigt werden, um überhaupt das Hobby-Gaming oder E-Sports auszuüben. Und die Non-Endemics sind die nicht obligatorisch dafür notwendig sind, aber dennoch vielleicht diese Zielgruppe als relevant erachten. Wenn man jetzt einen solchen sogenannten Non-Endemic Brand Dienstleister oder vielleicht sogar als HR-Tool mit in die Kommunikation in einer Uniliga integrieren will, hast du ja eben genau wie bei den Universitäten selber auch schon von dem Punkt Education gesprochen. Bei einem bei den Brands, durch die großen Strukturen in der Industrie, ist es ja teilweise auch ungleich schwieriger oder anspruchsvoller, bestimmte dickere Bretter zu bohren. Du wirst wissen, worauf ich hinaus will. Auch da würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie geht ihr diesen Education-Prozess an? Was sind auch eure Learnings dabei, wie man, ich sag mal, auch die Non-Endemic-Brands, richtig in die Position bringt, ohne dass sie selber womöglich im guten Glauben vielleicht einen falschen Schritt gehen, weil diese Zielgruppe durchaus ja auch eine gewisse Sensibilität mit sich bringt, was Werbung angeht.
Nein, absolut. Also ich glaube, eine Sache, auf die wir vor 20 Jahren schon gesetzt haben und die sich natürlich dann naturgemäß ein bisschen zieht, ist der demografische Wandel. Also wenn ich heute in die Führungsetage des DAX schaue, dann sehe ich dann durchaus schon Menschen in ihren 40ern und da kann ich mit Garantie sagen, die haben auch schon mal gezockt. Ja, also da ist überhaupt diese eine Brücke, die ist schon da, die muss man nicht neu bauen. Und das ist ein Riesenvorteil, denn jetzt geht es gar nicht mehr darum, ist Zocken gut oder schlecht, das geht das wieder weg, ne? So ein bisschen diese Musikdiskussion, die man sonst immer führt. Nee, sondern jetzt geht es im Prinzip direkt ans Eingemachte. Wie passt das zur Strategie? Was muss eine Company, eine Brand tun, um in dem Markt erfolgreich zu sein? Welche Faktoren gibt es dabei? Und Stichwort Employer Branding, ist das Brand Awareness? Also wie kriegt man das für sich so ein bisschen gedreht? Und das ist eine sehr interessante und dann auch sehr individuelle Diskussion. Da muss man schauen, wo steht eine Brand in seiner Aktivierung und haben die schon was Vergleichbares gemacht? Ist man da ganz am Anfang und muss vielleicht erstmal komplett sich, wie gesagt, auch hier wieder den Stallgeruch holen? Muss man vielleicht sogar auf der Produktseite gewisse Entwicklungen tätigen, um ein Angebot zu haben? Also was willst du raushaben und dann wirklich schauen, wo stehe ich und wie komme ich einen Schritt weiter? Das ist ein ganz oft geführtes Gespräch von uns, wo es aber keine pauschalen Antworten gibt eigentlich, weil jeder so ein bisschen von woanders startet. Aber der wichtige Punkt, den ich machen möchte, ist, wir stoßen auf eine wesentlich breitere Öffentlichkeit, die für größeres Verständnis hat für das Thema, die aus eigener Erfahrung schon das Thema so ein bisschen einordnen kann. Und wir sind beileibe nicht mehr an dem Punkt von vor 10 Jahren, dass man im Prinzip auf totale Ablehnung stößt, weil es nicht der eigenen Erfahrungswelt entspricht, die man als Entscheidungsträger so kennt.
Wenn du es gewichten würdest zwischen, ich sag mal, Consulting und Produktion, um das so ein bisschen zu kategorisieren, wie teilt sich das bei euch so auf? Weil es klingt jetzt auch so, als ob es nicht nur mit einem Gespräch getan ist. In der Regel muss man da tatsächlich 1-2 Mal mehr abtauchen, um diesen Stallgeruch immer zu bekommen und, ich sag mal, auch das Onboarding zu bekommen. Ich weiß ja auch dann teilweise, wie das dann ist in der Industrie, denn selbst wenn das Marketingteam am Start ist und das versteht und das unterstützt, dann muss das, ich sag mal, ja auch intern in verschiedene Bereiche weiter kommuniziert werden und auch erklärt werden, warum das jetzt so getätigt wird, um diese Rückfragen natürlich auch mit abzufangen. Also das ist der eine Aufwand und dann hast du, ich sag mal, selbst wenn das Go dann kommt, ja auch noch diesen Produktionspart. Kann man das so ein bisschen vergleichen oder gewichten miteinander?
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Ich muss sagen, unserer Erfahrung nach bei Build a Rocket ist es so, dass wenn wir einen Consulting-Prozess starten, klar gibt es einen ganz klaren Aufgabenkatalog, ob das jetzt hier Erarbeitung einer Strategie oder Entscheidungstext ist, aber es ist auch immer mit Händchenhalten verbunden. Das bedeutet, man übergibt nicht die Strategie und rennt dann weg, sondern es ist erklärungsbedürftig, es ist etwas, wo man gemeinsam weiter drauf schaut und mal wieder Check-ins hat und auch immer wieder neu justiert, weil sich der Demand innerhalb der Company ändert, weil sich die Begebenheiten im Markt ändern. Wir reden ja nach wie vor über eine sehr wachsende und lebendige Industrie, die sich in einem Jahr anders gestaltet und auch darstellt, als das heute der Fall ist. Insofern ist unsere Erfahrung, dass Consulting, auch wenn man mal so einen Grundstock an Daten und Strategien entwickelt hat, eigentlich eine fortlaufende Justierung und Neujustierung auch ist. Während dann natürlich die Aktivierung und das Production-Thema, wie du es nennst, sehr zielgerichtet, mit einem klaren Zeithorizont versehen und einfach an der Kampagne auch ausgerichtet stattfindet. Wenn ich es gewichten müsste, würde ich sagen 10-20% Consulting versus dann dem größeren Teil der Aktivierung. Ja.
Okay, sehr spannend. Danke für die Einblicke. Stichwort KPIs, das ist ja auch immer ein großes Thema für Brands, Zielmessung oder Zielerreichungsthemen, Reichweiten und Co. Und im Zweifelsfall, wenn man jetzt, ich sag mal, E-Sports in irgendeiner Form in einen Media-Mix integriert, dann konkurriert natürlich der E-Sports automatisch mit, ich sag mal, vielleicht Budgets oder Budgettöpfen, wo es vergleichbarerweise eben halt alternativ hinwandern könnte. Als Beispiel jetzt irgendwelche Social Media Ads oder sowas. Dann kann man natürlich schlecht die KPIs übereinander legen, weil die Form komplett unterschiedlich ist. Das ist relativ schnell klar und erklärbar. Dennoch, ich sag mal, für euch, für eure eigenen KPI-Messung oder Ausweisung, wie messt ihr die und sozusagen, welche habt ihr sozusagen? Gibt es da bestimmte Channels, gibt es bestimmte Follower-Zahlen, mit denen ihr dann arbeitet als Uniliga?
Also auf der Uniliga-Ebene ist es auf der Produktseite ganz klar die Anzahl der erreichten Viewer und des Fan-Engagements sozusagen. Ne? Da ist ja, wo im Prinzip die Vergleichbarkeit auch da ist mit anderen Content und anderen Produkten. Für uns intern ist es natürlich die Anzahl der Spieler, die Anzahl der Universitäten, die Anzahl der Matches. Also da ist wirklich eine ganze Palette an KPIs. Wenn man es runterbrechen würde auf eine, dann ist Twitch bzw. auch einfach alles, was im Social-Media-Bereich ist, die harte Währung, die einfach auch Impact zeigt und dem Ganzen auch einen kommerziellen Wert gibt. Nichtsdestotrotz, etwas größer nochmal gesprochen, wenn wir jetzt auf der BuildRocket-Seite mit Kunden sprechen und schauen, wie würde denn ein erfolgreiches Projekt aussehen, dann fallen diese KPIs ganz unterschiedlich aus. Das hängt wirklich davon ab, wo in der Wertschöpfung man gerade steht. Ist es wirklich das Brand-Awareness-Thema? Ist es wirklich erstmal diesen ersten Schritt zu machen? Oder ist es wirklich auch performance-orientiert? Dann sagt man, nee, ich habe hier ganz klar ein Budget und das ist der ROI, den ich hier sehen möchte. Und danach richten sich dann natürlich auch die Kanäle aus, die man nutzt und die Tools, die man einsetzt. Wir haben schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht im Creator-Business, wo wir wirklich Performance-Kampagnen auch im Influencer-Bereich positioniert haben, wo ein ganz klarer Call-to-Action und ein ganz klarer Engagement auch da ist. Und da würde ich sagen, sind wir im E-Sports heute besser unterwegs als vor 5 Jahren beispielsweise, wo es deutlich schwerer war, einen Return on Invest auch darzustellen. Allen war klar, ich muss da drin sein und meine Brand muss sich dort bewegen. Es war aber deutlich schwerer herauszufinden, was habe ich jetzt davon gehabt? Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen auch davon, dass E-Sport sich langsam nicht nur emanzipiert, aber auch erwachsen wird, dass wir ganz darüber nachdenken, wie muss ein Produkt, wie muss eine Kampagne, wie muss eigentlich ein Engagement aussehen, damit ein Kunde wiederkommt, aber bestenfalls auch alle was davon haben. Also wir wollen ja auch eine Geschichte erzählen, in der ein User, ein Zuschauer sagt, boah, das hat so zielgenau gepasst, das war so authentisch, hat mir irgendwie eine gute Zeit gemacht, hat mich gut unterhalten, da klicke ich gerne drauf, da mache ich gerne mit. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir eine Community haben, die nach wie vor, da kann man sich ja genug YouTube-Videos auch angucken, die Brands wirklich abfeiern, die sich bereit erklären, in E-Sports reinzugehen und dieses Anführungszeichen Risiko, was es nicht ist, eingehen. Das ist wirklich schön anzuschauen und dient auch immer wieder als Überzeugungsmaterial für neue Partner. Ja.
Da kenne ich auch das ein oder andere Video aus der Vergangenheit. Aber ja, total. Das ist im Zweifelsfall, wenn man sich damit nicht, also wenn man native in dem Thema drin ist, wirkt das erstmal wie eine große Unbekannte. Aber gleichzeitig hat man natürlich als Marke immer die Chance, als Enabler dort aufzutreten und natürlich dadurch auch, ich sag mal, positive Feedbacks aus den Communities zu erhalten. Du hast eben nochmal, das interessiert mich gerade, weil du es gesagt hast, überhaupt auch Performance-Marketing gesprochen im E-Sport. Für gewöhnlich kennt man das ja, ich sag mal jetzt, wenn man rein abverkauft oder ROI-orientiert arbeitet, von klassischen Influencer-Marketing, ich sag mal Insta oder TikTok, ich sag mal Produktvorstellungen und dann gibt's irgendwo den Link mit dem oder den Voucher-Code, der entsprechend irgendwo in den Content-Pieces integriert wird. Im Gaming funktioniert es ja ein Stück weit anders von der Grundmechanik, bedingt dadurch, dass wir ja eher durch Twitch wahrscheinlich in einem Live-Kosmos unterwegs sind, wenn wir den jetzt mal so, oder Twitch mal als Hauptkanal mal benennen wollen würden. Klar, Verlängerung YouTube, vielleicht noch Discord, aber wie geht ihr damit vor? Also was sind so Dinge, die sich bei euch dann bewährt haben bei solchen performance-orientierteren Kampagnen?
Ich glaube, dazu muss man einmal nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie hat sich das eigentlich ein bisschen aufgeteilt im E-Sports? Wir haben vor ein paar Jahren noch angenommen, dass unsere Spieler eigentlich auch die Markenbotschafter sein können und die Reichweitenmonster sozusagen, weil das ist ja im analogen Sport auch so. Cristiano Ronaldo, Messi, die größten Kanäle der Welt. Aber jetzt haben wir da, glaube ich, einen Denkfehler gemacht, denn die digitale Zeit, die diese Jungs investieren, die investieren sie ja bestenfalls im Spielen und im Trainieren. So, und damit ist im Prinzip ihre Wertschöpfung an der Stelle schon ausgelastet. Und deshalb sind wir jetzt immer mehr dazu übergegangen, also mit, wir meine ich jetzt dann die Teams und die Organisatoren, die Organisationen, zu sagen, neben den Spielern bauen wir noch ein Influencer-Team, das im Prinzip nur Content kreiert, rund um die Spieler, rund um die Marke, rund um die Partner. Und so hat man dann das Beste aus beiden Welten. Du hast die Spieler, die können sich total aufs Spielen fokussieren und damit auch den spielerischen Erfolg besser sicherstellen. Und du hast aber Creator, weil es einfach diesen Need gibt, dass wir auch Reichweiten und damit auch Wertschöpfung irgendwie anbieten können. Und diese Creator, die bringen natürlich nicht nur Twitch-Reichweite mit, sondern die produzieren sich genauso auf Insta und auf YouTube, wie das andere auch tun und damit auch Vergleichbarkeit herstellen. Insofern, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Als Marke kann es dir ein Stück weit egal sein. Du kannst trotzdem noch deine Brand-Awareness-Kampagne machen. Du kannst die Spieler immer noch mit dem Trikot ausstatten. Aber wenn es um die messbare Reichweite, um die verlässliche Reichweite, um dann vielleicht auch Performance-Channels geht, dann ist es wichtig, diese zusätzliche Ressource der Creator drin zu haben, die noch etwas messbarer und verlässlicher auch in dem Bereich funktionieren. Und wie gesagt, dann unterscheidet sich das tatsächlich nicht großartig von den Kanälen, die man sonst auf Instagram oder auf Social Media kennt.
Gibt es auch schon Spieler bei euch aus der Uniliga, die sozusagen dann auch ins komplette Profitum, keine Ahnung, in die Div 1, 2 von der Prime League oder sowas als Beispiel reingekommen sind oder in einer hohen ESL-Liga, die ich jetzt im Detail nicht so gut kenne wie die League of Legends-Struktur, aber gibt es da welche? Du nickst schon?
Total, nein, also wir haben es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, einzelne Spieler in den Top-Ligen zu positionieren, dass sie sich einfach hochgespielt haben. Aber auch, und das ist auch interessant, beim Thema Coaching zum Beispiel. Also Leute, die bei uns dann aufgestiegen sind und dann Trainer geworden sind für ein Profiteam. Oder, und das ist auch wichtig, das E-Sports-Ökosystem besteht ja nicht nur aus Spielern. Es gibt ja auch noch Kommentatoren, es gibt Social-Media-Manager, also ganz viele Leute, die zur Wertschöpfung beitragen. Und auch dort sind inzwischen ehemalige aktive Uniliga-Spieler, die, wie gesagt, sich auf dieser grünen Wiese ausprobiert haben, ohne dass man da unter der Lupe ist, sich wirklich auch mit Fehlern durchkämpfen kann, um dann aber auch geschliffen auf dem Profiparkett zu stehen.
Habt ihr auch Valorant bei euch im Portfolio?
Valorant ist auch Teil unseres Angebotes, das wir dann in Form von einzelnen Turnieren abwickeln. Also wir unterscheiden so ein bisschen bei uns zwischen einer festen Liga, das ist so ein bisschen das Bundesliga-Format, das man kennt, mit festen Spieltagen. Oder auch einfach Turnieren, die finden dann an einem Wochenende statt und sind dann in sich sozusagen abgeschlossen.
Da komme ich nochmal drauf zurück. Wir suchen immer gute Spiele für unser E-Sports-Team. Sag mal, so zwei Fragen etwas außerhalb des Kontextes, beziehungsweise ein bisschen weitgreifender zum Schluss. Die Vision von der Uniliga, wenn du jetzt metaphorisch ins Endgame reingehst, wo würdest du im Idealfall zum Schluss nachher stehen mit der Uniliga? Was ist dein Wunsch?
Ich glaube, was uns besonders wichtig ist, ist, dass wir in Deutschland eine verlässliche Nachwuchsstruktur haben. Also, dass die Profi-Teams, Profi-Organisatoren wirklich wissen, da ist eine Plattform und da ist auch ein Werdegang, der ist nachvollziehbar, den kann ich nachlesen. Wir haben schon frühzeitig auch die Talente auf dem Radar und wir haben wirklich einen Karrierepfad, der ist für die Person verlässlich und nachvollziehbar, weil das, man will ja seine Karriere auch ein Stück weit planen, aber auch für das Ökosystem einfach relevant. Und klar, wenn man dann so ein bisschen auch über Deutschlands Ländergrenzen hinausschaut, dann glaube ich schon, dass wir ein starkes Fundament haben, das auch im europäischen Kontext einiges bewegen kann. Denn da passiert auch ganz, ganz viel auf der Grassroot-Ebene. Das ist dann nicht immer so sichtbar und auch nicht so glamourvoll, wie das vielleicht in den Upper-Class-Leveln und Ligen der Fall ist. Aber nochmal, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir im E-Sports uns nicht nur auf 10 Spieler beschränken, die wir im Zirkus einmal durch die Welt schicken und dann Tickets darauf verkaufen, sondern dass wir das Ganze demokratisch organisieren und wirklich damit auch Zugangsbarrieren abbauen und so eine Zulässigkeit, also Zugänglichkeit auch herstellen. Und bestenfalls, wenn uns das in Deutschland gelingt, denken wir auch ein Stück über Deutschland hinaus. Das ist so ein bisschen die Idee.
Mhm. Die schwerste Frage habe ich mir für den Schluss aufgelegt und auch gleichzeitig die kontroverseste. Alex, eine Frage, die, glaube ich, auch meine LinkedIn-Bubble gespalten hat und mit Sicherheit dir auch schon 100 Mal über den Weg gelaufen ist. Wie verdammt nochmal schreibt man E-Sports? Mit einem großen oder mit einem kleinen E? Und welche Variante und warum?
Also es ist total witzig.
Du musst es wissen.
Ja, wir haben da eine kleine Evolution hinter uns. Ich war ja ein sehr, sehr großer Verfechter vom kleinen E und dem großen S, E-Sports, weil wir uns ja auch abheben wollten. Es hat ein Stück weit die Jugendkultur dargestellt. Es war ja so offensichtlich falsch geschrieben, aber es hat so ein für mich auch einen visuellen Impact gemacht, dass wir hier Dinge anders machen möchten. Das hat zu der Zeit gepasst. Als wir dann aber stärker in die Internationalisierung gegangen sind, das ganze Thema auch etwas erwachsener geworden ist, habe ich mich auch sehr stark mit E-Sports, mit großem E und dann kleiner Schreibweise das S angefreundet. Und da bin ich eigentlich heute stehen geblieben. Ich weiß, dass der Duden das anders definiert, der die große E mit dem Bindestrich und dann den Sport sozusagen sieht. Das hat aber im internationalen Kontext im Prinzip keine Bedeutung, weil da wird E-Sports, wie gesagt, mit großem E geschrieben. Und da bin ich, weil unser Job ist im Prinzip international, unsere Kommunikation ist international. Daher ist das für mich ein bisschen die, der Standard. Ich möchte aber ganz klar sagen, es ist mir vollkommen egal, wie man es schreibt. Solange drüber geschrieben wird, solange drüber gesprochen wird, solange Menschen ein Interesse haben am E-Sports und mitmachen möchten, weil ich glaube, das ist das, was wir nicht vergessen dürfen als E-Sports-Industrie. Und das ist ein ganz deutliches Plädoyer. Wir müssen eine gewisse Durchlässigkeit auch uns beibehalten. Ich weiß, dass Dinge immer stärker zementiert werden, dass das einfach auch zum Reifungsprozess eines Marktes dazugehört. Aber wenn wir es nicht schaffen, das Mitmachen zu enablen, und damit meine ich wirklich auf jeder Ebene, das kann ein Spieler sein, das kann ein Creator sein, das kann jemand sein, der ein Projekt gründen möchte. Da haben wir uns immer dadurch ausgezeichnet, dass wir im Prinzip Open Source betrieben haben, das heißt Know-how geteilt haben, das heißt auch als Gründer und als vielleicht auch seniorigere Manager immer zugänglich gewesen sind für Fragen, Antworten und Menschen, die etwas bewegen möchten. Nur dann wird E-Sports sich selber treu bleiben und auch für die nächste Generation im Prinzip zugänglich bleiben. Und die werden vielleicht nochmal eine ganz andere Schreibweise von E-Sports mitbringen. Insofern, I don't care, aber wir müssen das, was uns im Kern ausmacht, im Prinzip konservieren und weiter zugänglich halten. Das ist mein Plädoyer, das ich immer wiederhole, so oft ich kann.
Und das ist auch ein verdammt gutes Schlusswort, wie ich finde. Zeigt auch nochmal das gesamte Entrepreneurship, was in dem E-Sport-Thema und in der gesamten Branche und den Teilnehmern drinsteckt, auf. Von meiner Seite aus wäre ich für heute durch. Alex, mir hat's riesige Freude gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Wahnsinnig spannende Einblicke, die du uns da gewährt hast. Wir sind sehr gespannt, wie sich das Projekt Uniliga und natürlich auch dein Baby Build a Rocket weiterentwickeln werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns früher oder später wieder über den Weg laufen, weil die Branche ist ja auch noch nicht so groß. Also insofern ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für den spannenden Austausch.
Ich danke auch.
Danke, Alex. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt jung.
Ciao.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.